Samstagsuni im Sommersemester 2016. Erinnerungsorte des Mittelalters am Oberrhein. Dritter Vortrag, Professor Dr. Thomas Sotz. Die Zähringer.
Vielen Dank, Herr Müller, für Ihre einführenden Worte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger der Zähringer Stadt Freiburg. Wenn Sie sich mit diesem Attribut Freiburgs angesprochen fühlen, dann läge bereits ein Beispiel für den oberrheinischen Erinnerungsort Zähringer im kollektiven Gedächtnis vor. Vielleicht assoziieren Sie oder die meisten von Ihnen die Stadt aber nicht von ihren zähringischen Wurzeln her und würden, darauf angesprochen, Freiburg eher als Schwarzwald- oder Breisgau-Metropole bezeichnen. Wenn ich diesen Vortrag 4 Jahre später hielte, käme den Freiburgern die Erinnerung an die Zähringer wohl erheblich leichter in den Sinn, wird doch die Stadt dann das 900-jährige Jubiläum der Marktgründung des Jahres 1120 feiern, schon jetzt eifrig vorbereitet unter der Ägide der scheidenden Theaterintendantin Barbara Mundel. Auf diese Situation träfe dann das Stichwort gelenkte Erinnerung zu. Damit ist ein wichtiges Element der Erinnerungskultur, um die es am Beispiel des Oberrheins in der Samstagsuniversität dieses Semesters geht, aufgerufen. Jubiläen, die Errichtung von Denkmälern lenken den Blick eines Kollektivs, städtisch oder regional, in die Vergangenheit auf einen Referenzpunkt, der erinnerungswürdig gilt. Dies lässt sich in den rund 8 Jahrhunderten, die seit dem Tod des letzten Zähringers, Herzog Berthold des V. im Jahre 1218 vergangen sind, auch dieses Datums wird in 2 Jahren gedacht werden, an zahlreichen Beispielen in verschiedenen Bereichen und auf mehreren medialen Ebenen beobachten. Bevor wir diesen Durchgang durch die Zeiten beginnen und nach Erinnerungslinien Ausschau halten, möchte ich Sie in 2 Schritten auf die Zähringer einstimmen. Zum einen mit einem Blick auf die zähringischen Erinnerungsorte im heutigen Freiburg, zum anderen mit einem kurzen Abriss der Geschichte und Wirkmächtigkeit der Herzöge von Zähringen, damit wir den Hintergrund für die Wege der Erinnerung zur Verfügung haben. Was erinnert heute in Freiburg an die Zähringer? Es ist sicher zunächst einmal der bereits erwähnte Ortsteil Zähringen, 1906 in die Stadt eingemeindet, von dem die Zähringer ihren Namen abgeleitet haben. Genauer gesagt von der Burg Zähringen, die uns allen als beliebtes Ausflugsziel geläufig ist. Der Rundturm, Bildmotiv der Burgenromantik des frühen 19. Jahrhunderts, stammt allerdings nicht aus der 1218 endenden Zähringerzeit, sondern gehörte zu der im späten 13. Jahrhundert nach der Zerstörung der alten Burg auf Betreiben König Rudolfs von Habsburg wieder erbauten Anlage. In die Zeit um 1200 gehen hingegen das dendrochronologisch datierte Martinstor als Element der Stadtbefestigung sowie der spätromanische Teil des Münsters zurück, in dieser für eine Pfarrkirche äußerst aufwendigen Gestalt, gewiss auf Initiative Herzog Bertholds des V. errichtet. Also hier das Martinstor in der Höhe vor 1901, in der Vorwinterer Zeit sozusagen, die das Ganze dann in die Höhe gebracht hat, und die Ostseite des romanischen, spätromanischen Münsters, heute ja noch im Vierungsbereich erhalten. Diese Bauten sind gewissermaßen stumme Zeugen von Freiburgs Zähringerzeit, ebenso wie das große silberne Kreuz im Münster mit seinem herkömmlichen Namen Böcklinkreuz, zunächst gar nicht an die Zähringer erinnernd, doch seine stilistische Datierung um 1200 und seine größenbedingte Funktion als Hängekreuz machen es höchstwahrscheinlich, dass es als Stiftung des silberreichen letzten Zähringers im Triumphbogen seines Münsters hing und heute ist es ja auch, wie Sie auf dem linken Bild sehen, an diesen Platz wieder gebracht worden. Wenn ich gerade mit Blick auf Herzog Berthold V. von seinem Münster sprach, so hat das auch deshalb seine Berechtigung, weil er, wie es einem Stifter zukam, in der Vierung des spätromanischen Münsters seine letzte Ruhe fand. Nach dem Abriss des alten Chores im frühen 16. Jahrhundert wurden die Gebeine Bertholds V. an der Wand des südlichen Seitenschiffs im Langhaus beigesetzt, in der mit einer Liegefigur in Ritterrüstung geschmückten Grabstätte eines Grafen von Freiburg. Die später aufrechtgestellte Skulptur galt lange Zeit als Abbild des Herzogs, da eine aus dem 18. Jahrhundert überlieferte Inschrift von Herzog Berthold V. spricht. Also Sie sehen links eine Abbildung aus dem 18. Jahrhundert, die diese alte Grabstätte und die, mit der Inschrift auch Bertholds, sehen Sie sicher, Herzog von Zähringen, zeigt. Und dann rechts das heutige, der heutige Zustand. Auch wenn die etwas komplizierten Umstände dieses Grabes und seiner Ausgestaltung inzwischen geklärt sind, halten viele den steinernen Ritter immer noch für den letzten Zähringer. Erinnerung bleibt also auch dort haften, wo sie haften möchte. Erinnerungsträger in einer Stadt und somit auch in Freiburg sind die Straßennamen. Sucht man nach einem die Dynastie der Zähringer betreffenden Namen, so kommt einem vielleicht die Zähringer Straße in den Sinn. Allerdings heißt diese so, weil sie von Freiburg zum Ort Zähringen führte. Anders als die vorangehende Habsburger Straße, die ja in die Zähringer mündet. Die Habsburger Straße, deren Bezeichnung dem Haus Österreich Reverenz erweist, das von 1368 bis 1806 Stadtherr von Freiburg war. Und wie sieht es mit den einzelnen Zähringer Herzögen aus? Jeder von uns kennt die zentrale Bertholdstraße, im Mittelalter Sattelgasse und in der frühen Neuzeit Jesuitengasse geheißen. Erhielt die Bertholdstraße diesen Namen 1864 zur Erinnerung an Herzog Berthold III. Von Zähringen 1111 bis 1122, in dessen Amtszeit sein Bruder Konrad 1120 den Markt Freiburg gegründet hat. Allerdings galt aufgrund der städtischen Überlieferung aus dem 13. Jahrhundert Berthold III. Als Gründer Freiburgs. Darauf komme ich noch zurück. Nachdem um die Mitte des 19. Jahrhunderts der wahre Marktgründer Konrad in der Überlieferung des Klosters Tennenbach entdeckt worden war, kam auch er durch einen Straßennamen zu Ehren mit der Konradstraße im Neubauviertel der Unterviere um 1900, der man diesen Zähringer Bezug allerdings kaum ansieht. Konrad heißen viele. Damit komme ich zum letzten Beispiel eines zähringischen Erinnerungsortes im heutigen Freiburg, dem Bertholdsbrunnen auf der rechten Seite. Das heutige Denkmal hatte einen Vorgänger, links zu sehen, aus dem frühen 19. Jahrhundert. Dieses wurde 1806/07, also im Zusammenhang mit dem Übergang Freiburgs von den Habsburgern an Baden, zur Erinnerung an den Tag der Huldigung auf den neuen Landesherrn Karl Friedrich am 30. Juni 1806 von der dankbaren Freiburger Bürgerschaft geschaffen. Lob und Dank für Karl Friedrich, den erhabenen Zähringer, so die Worte des damaligen Freiburger Bürgermeisters bei der Huldigungsfeier, der damit mit dieser Formulierung auf die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von den Markgrafen von Baden wiederentdeckte und nun gepflegte Verwandtschaft mit den Zähringern anspielte. Auch das wird noch Thema sein. Die lateinischen Inschriften auf den vier Seiten des Sockels des alten Bertholdsbrunnens sprechen von Großherzog Karl Friedrich aus dem Stamm der Herzöge von Zähringen entsprossen, von dem Stadtgründer Herzog Berthold III. Im Standbild dann dargestellt, von Herzog Konrad, dem Erbauer von Tempel und Turm, also dem Münster, und schließlich von Bertholds des ersten Herzogs von Zähringen, 24. Urenkel Karl Friedrich gemeint, als dem Erhalter und Vermehrer der von Herzog Albert von Österreich 1457 gestifteten Hohen Schule. Der Bertoldsbrunnen von 1806, damals als Denkmal der Herzöge von Zähringen konzipiert, kann uns sehr schön die Thematik der Zähringer als oberrheinischer Erinnerungsort illustrieren. Es ging damals um die kollektive Erinnerung der Stadt Freiburg in Rückbesinnung auf ihre Wurzeln, ebenso wie um das verwandtschaftlich fundierte Selbstverständnis der Markgrafen und jetzt Großherzöge von Baden als Zähringer. Freiburg konnte also seine Reverenz, aber auch seinen Appell gegenüber dem neuen Landesherrn von der Stadtgründerfamilie her, der sich ja nun Karl Friedrich angehörig fühlte, platzieren. So hatte Appellcharakter, wenn von der Erhaltung der Universität durch den Großherzog die Rede war. Nun, erst Karl Friedrichs Sohn Ludwig sicherte endgültig deren Existenz 1820, sodass sie als Alberto Ludoviziana weiter blühen und gedeihen konnte bis heute und weiter hinaus hoffentlich. Die Zähringer als Referenzpunkt auf der städtischen und der dynastischen Ebene, die sich beide hier berühren, diese Ebenen ergänzt durch die dritte klösterliche Ebene, werden wir bei unserem chronologischen Durchgang genauer betrachten. Noch etwas anderes fällt auf. Das Denkmal der Zähringer mit der Erwähnung Herzog Bertholds III. Als Gründer Freiburgs, Herzog Konrads als Münstererbauer und des aktuellen so und so vielten Urenkels Bertholds I., also Karl Friedrich, mutierte alsbald zum Bertholdsbrunnen. Die Erinnerung konzentrierte sich also auf einen der Zähringer, der als Stadtgründer galt. Dieses Mäandrieren zwischen Kollektiverinnerung Zähringer und Individualerinnerung Berthold scheint mir bezeichnend. Einzelne Personen drängen sich gegenüber dem Kollektiv, zu dem sie gehören, in den Vordergrund. Dies lässt sich am Beispiel der Zähringer Erinnerung mehrfach beobachten, gilt aber auch für die von Paul Nourat herausgegebenen französischen Erinnerungsorte und die deutschen Erinnerungsorte von Etienne François und Volker Hagen Schulze. Wenn Sie das durchblättern, da ist kaum ein größeres Kollektiv dabei. Sind welche dabei, aber nur ganz wenige. Nun aber zum heutigen Bertholdsbrunnen, wie wir alle ihn kennen. Er wurde nach der Zerstörung des alten Brunnens im Zweiten Weltkrieg in den Jahren 1956 bis 1965 von dem in Freiburg aufgewachsenen und lebenden Bildhauer Nikolaus Röselmeier geschaffen. Ein Steinsockel aus Trientiner Marmor trägt ein bronzenes Reiterstandbild. Auf der einen Seite des Sockels ist zu lesen, den Herzogen von Zähringen, Gründern und Herren von Freiburg im Breisgau. Auf der anderen steht eine Namensliste. Berthold II., gestorben 1111, Erbauer der Burg 1092. Berthold III., gestorben 1122, Konrad, gestorben 1152, Gründer der Stadt 1120. Berthold IV., gestorben 1186, Berthold V., gestorben 1218. Mit der mittlerweile geklärten Frage des Stadtgründers wurde geschickt umgegangen. Einerseits die Herzöge als Gründer Freiburgs, andererseits Berthold II. Als Erbauer der Burg und Konrad als Gründer der Stadt. In der Tat waren an der Entstehung Freiburgs zwei Zähringer beteiligt, zwischen 1091, nicht 92 und 1120, nur gerade nicht Berthold III., der weiterhin für den Bertholdsbrunnen namengebend blieb. Einmal erinnert, immer erinnert. Die nicht ganz fehlerfreie Liste der Zähringer auf dem Freiburger Bertholdsbrunnen bot bereits die Essentials zu dem kurzen geschichtlichen Abriss, der den Hintergrund zur Beschäftigung mit den Zähringern als Erinnerungsort bieten soll. Die aus Schwaben stammende Adelsfamilie stieg im 11. Jahrhundert zu einem der großen Fürstenhäuser im Südwesten des Reiches, neben den Staufern, mit denen die Zähringer einen gemeinsamen Ursprung hatten, und den Welfen auf. Berthold I., wir lernten ihn schon als den Ahnherrn des Großherzogs Karl Friedrich kennen, wurde 1061 Herzog von Kärnten und engagierte sich im großen Konflikt zwischen dem Salier König Heinrich IV. Und dem Reformpapst Gregor VII. Auf der päpstlichen Seite, Stichworte Investiturstreit Canossa. Er nahm an der Wahl des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden 1077 teil gegen den Salier. Bertholds gleichnamiger Sohn, ich denke, Sie können das alles gut auf der Stammtafel verfolgen, Bertholds gleichnamiger Sohn, Berthold II., wurde 1092 von der päpstlichen Partei zum Herzog von Schwaben gewählt, gegen den seit 1079 amtierenden Parteigänger Heinrichs IV., nämlich den Staufer Friedrich I. Damals entstand die staufisch-zähringische Konfliktlinie, die fast die ganze Zähringerzeit hindurch eine Rolle spielte, und wir werden sie auch in der Erinnerungskultur antreffen. Das Problem der Doppelbesetzung des Herzogtums Schwaben wurde 1098 unter Vermittlung Kaiser Heinrichs IV. Gelöst, als Berthold II. Auf dieses Herzogtum verzichtete, dafür die Stadt Zürich als Reichslehen erhielt und in seiner herzoglichen Würde weiter anerkannt wurde, die auch dann auf seine Nachkommen überging. Berthold II. Hatte bereits im späten 11. Jahrhundert seinen Herrschaftsschwerpunkt vom Neckargau Weilheim an der Teck in den Breisgau verlegt, mit dem Bau der nun für die Familie namengebend werdenden Burg Zähringen, mit der burg- und frühstädtischen Siedlung Freiburg und mit dem Kloster St. Peter auf dem Schwarzwald. In der Folgezeit bauten die Zähringer im Breisgau, in der Ortenau, auf der Baar und im Schwarzwald, den Hochrhein entlang bis Stein am Rhein und in den Hegau hinein, eine auf adlige und ministerialische Gefolgsleute gestützte Herzogsherrschaft auf. Mit dem Bau von Burgen und der Gründung bzw. Förderung von Städten wie Freiburg, Villingen oder später Neuenburg am Rhein. Der westliche Teil des alten Herzogtums Schwaben entglitt nun zunehmend der Zuständigkeit der staufischen Schwabenherzöge. Und das war ein Grund für den weiter andauernden staufisch-zähringischen Konflikt im 12. Jahrhundert. Als Herzog Konrad von Zähringen 7 Jahre nach der Freiburger Marktgründung im Jahre 1127 von König Lothar III. Das Rektorat im Königreich Burgund als Reichsamt, als Stellvertretung des Königs erhielt, eröffneten sich für die Zähringer ganz neue Perspektiven der Herrschaftserweiterung, die sie in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts dann intensiv und engagiert nutzten, nun auch in diesem Raum zwischen Jura und Genfer See, also der späteren Westschweiz mit der Gründung von Städten wie Freiburg in Burgund, wie es zeitgenössisch heißt, also Freiburg im Üechtland, 1157 und Bern 1191, sowie mit dem Bau massiver Burgen wie Burgdorf und Thun. Sie sehen hier auf der Karte die Besitzlandschaften und Machtbereiche der Staufer, der Welfen und der Zähringer, auch in ihrer ganz engen Nachbarschaft. Die Zähringer blau gefärbt mit Breisgau-Ortenau, den Landschaften, die ich genannt habe, und dem südlich des Rheins bis zum Genfer See reichenden neuen Machtbereich. Die Staufer im Elsass, ganz gegenüber auf der anderen Rheinseite platziert, aber natürlich in ihren Kernlandschaften auch in Schwaben mit der namengebenden Burg Hohenstaufen bei Göppingen. Und die Welfen schließlich mit ihrem Schwerpunkt im Bodenseeraum und nach Bayern hin. Das als Illustration dieser Mächte-Konstellation Staufer, Zähringer, Welfen im hohen Mittelalter im Südwesten des Reiches. Ich zeige Ihnen zwei Beispiele einer zähringischen Burg. Auf unserer Seite die Burgen etwa eben, die Zähringer Burg oder auch die Freiburger Burg auf dem Schlossberg sind gar nicht mehr vorhanden, auch Breisach nicht. Insofern weiche ich auf die Schweizer Seite aus, zeige Ihnen die eindrucksvolle Burg Burgdorf nördlich von Bern mit dem für die Zähringer Burgenarchitektur kennzeichnenden Donjon, einem massiven, unglaublich massiven Teil der Burg, Und Sie sehen dann auf der nächsten Folie mit dem Schloss Thun noch heute auch erhalten, diesen Donjon der Zähringer am Thuner See. Das als, soll als Beispiele für den Burgenbau der Zähringer genügen, der neben den Städten die Hauptaufmerksamkeit der Forschung auf sich gelenkt hat. Was können wir nun aus dieser kurzen Skizze der Zähringer Geschichte für die Frage nach den Zähringern als Erinnerungsort mitnehmen? Welche Elemente und Träger der Erinnerung spielten eine Rolle? Hier ist zunächst die räumliche Tragweite der Zähringer Herrschaft zu beachten, einerseits im westlichen Teil des alten Herzogtums Schwaben entlang des Oberrheins, also im Bereich der Markgrafschaft dann beziehungsweise des Großherzogtums Baden und andererseits südlich des Hochrheins bis zum Genfer See in einem Teil des alten Königreichs Burgund, also der späteren Westschweiz. Insofern bilden die Zähringer mit Blick auf die Neuzeit ein willkommenes Beispiel grenzübergreifender Erinnerungskultur, wie sie für die Samstagsuni dieses Semesters ja Thema ist. Ferner erscheint als besonderes Merkmal der Zähringer Geschichte, dass die Seitenverwandten der 1218 ausgestorbenen Herzöge von Zähringen, die Markgrafen von Baden und späteren Großherzöge, Träger der Erinnerung an die Zähringer wurden. Es wird zu fragen sein, wann dies der Fall war und welche Motive sich damit verbanden. Dies wäre also, wie ich sagen würde, die dynastische Ebene. Sie konnte sich mit der städtischen verzahnen, wie wir am Beispiel des Freiburger Bertholdsbrunnen vom frühen 19. Jahrhundert ja gesehen haben. Und mit den Städten eröffnet sich die geografische Weitung vom Oberrhein zu anderen Zähringer Städten im deutschen Südwesten, vor allem aber in den altburgundischen und später in den Schweizer Raum hinein. Und diese Karte aus dem Katalog der Zähringer Ausstellung, jetzt grafisch für die Projektion nicht ganz ideal, zeigt Ihnen aber doch, glaube ich, schon deutlich die zahlreichen Städte hier in unserem Bereich, wie auch im südlich des Rheins, im burgundisch-schweizerischen Raum, die von den Herzögen von Berthold II. An bis letztlich zu Berthold V. Immer wieder gegründet oder auch gefördert worden sind. Städtische Erinnerung an die Zähringer. Bei der großen Zahl von Zähringerstädten gäbe es viel dazu zu sagen. Ich werde mich auf Freiburg im Breisgau und auf Bern beschränken mit einem Seitenblick auf Freiburg in Burgund, damit noch genügend Zeit für die dritte, nicht weniger spannende Ebene, die der Klöster bleibt. Und hier bei den Klöstern hat uns in erster Linie das zähringische Hauskloster St. Peter zu interessieren. Seine Zähringer Erinnerung verknüpfte sich zeitweise mit der dynastischen Erinnerung. Angesichts dieser kurz angedeuteten Verflechtungen erscheint es mir sinnvoll, die drei Ebenen, städtisch, dynastisch, klösterlich, nicht getrennt nacheinander zu beleuchten, sondern chronologisch die rund 8 Jahrhunderte in den Blick zu nehmen. Und zum Schluss soll noch eine vierte Ebene der Zähringer als Erinnerungsort zur Sprache kommen, nämlich die zeitlich und gesellschaftlich diffus gestreute Sagenwelt. Wenn wir in die ersten Jahrhunderte nach dem Tod des letzten Zähringers, Herzog Berthold V. im Jahre 1218, blicken, so fassen wir Spuren der Zähringer Erinnerung im dynastischen und klösterlichen Bereich. Sowohl die Grafen von Freiburg, Erben der Zähringer rechts des Rheins, als auch die Habsburger in Person des schon erwähnten König Rudolf I. haben sich aufgrund ihrer Verwandtschaft auf die Zähringer bezogen. Die Grafen von Freiburg etwa mit den Skulpturen am Westportal des Freiburger Münsters, die Sie alle kennen, die das zähringische Adlerwappen aufweisen, das von den Grafen von Urach-Freiburg übernommen worden war. Rudolf von Habsburg ließ anlässlich seiner Krönung in Aachen 1273 seine Gemahlin Gertrud und seine Tochter Gertrud die zähringischen Namen Anna und Agnes annehmen und somit die Verwandtschaft noch einmal verdichten. Und laut der Kolmarer Dominikanerchronik vom Anfang des 14. Jahrhunderts war Rudolf von Habsburg de Progenie Ducis Zaringiae geboren. Existente Verwandtschaftslinien wurden erinnert und thematisiert. Gleichfalls in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts, in dieser Zeit, erinnerte sich das Kloster St. Peter, aktuell unter der Vogtei nun der Grafen von Freiburg, mit der eigenen Gründungsgeschichte seiner zähringischen Stifter. Diese waren allerdings ja in der Familiengrablege vor dem Kreuzaltar der Klosterkirche und im liturgischen Gedächtnis des Klosters ohnehin präsent. Nun bestand aber für das Kloster offenbar das Bedürfnis der Reorientierung an seiner Stifterfamilie, auch im schriftlichen, literarischen Medium. Hier eine Abbildung oder eine Zeichnung des alten Klosters St. Peter vor der Zeit des barocken Neubaus. Nicht anders war der letzte Zähringer durch seine Grabstätte im Freiburger Münster, von der vorhin ja schon die Rede war, und die dort regelmäßig begangene Jahrzeit den Bürgern Freiburgs präsent. Gräber als Erinnerungsorte in Kloster und Stadt. Hier also eine Rekonstruktion der Vierung des und Chorbereichs des spätromanischen Münsters mit dem Bertholdsgrab in der Vierung ja gut erkennbar. Ein wichtiges Zeugnis städtischer Zähringer Memoria stellt die im späteren 13. Jahrhundert auf den Namen König Friedrichs II. Gefälschte Berner Handfeste, das Berner Stadtrecht, dar. Bertoldus Dux Zeringiae wird als Gründer der Stadt aufgerufen, der diese mit demselben Recht wie Herzog Konrad das von ihm gegründete Friburgum in Priscaugia ausgestattet habe. In Bern sprach man, anders als in Freiburg, also von Konrad als Gründer dieser Stadt. Berthold V. wurde in Bern durch die Zeiten als Gründer verehrt. Im Jahrzeitbuch des dortigen Vincentius Münster aus dem 14. Jahrhundert findet sich die Jahrtagsfeier für ihn, den Fundator Huius Civitatis, als Stiftung der Berner Bürger. Auch seines gleichnamigen Sohnes, vor dem Vater verstorben, wurde hier an jedem Neujahrstag, den Todestag wusste man offenbar nicht, eine Messe gefeiert. Eine Welle der Zähringer Erinnerung können wir dann im 15. und frühen 16. Jahrhundert beobachten, auf mehreren Ebenen und räumlich weit gestreut. Um mit Bern fortzufahren: Der Stadtschreiber Konrad Justinger hat in seiner im Auftrag des Rats geschriebenen Chronica de Berno in einer Zeit, als die Position der Reichsstadt abgesichert und gefestigt war, um 1420, das Andenken an Herzog Berthold V. gepflegt, und aus dem späten 15. Jahrhundert stammt die hierauf basierende Chronik des Diebold Schilling mit 344 kolorierten Federzeichnungen. Um diese Zeit wurde dann auch am Berner Münster ein wappengeschmücktes Erinnerungszeichen für den Stadtgründer gesetzt, und den Werkmeister Erhard Küng Ende 15. Jahrhundert wiedergebende Statue am Berner Münster gilt im Berner Volksmund als Statue Herzog Bertholds V. Nein, jetzt ist alles weg. So, hier nun eine dieser Miniaturen aus der Chronik des Diebold Schilling. Man sieht Herzog Berthold V., der den Leiter der Erbauung Berns mit dem sich unterhält. Das ist also zur Illustration der Gründung Berns durch Berthold V. Festgehalten. Und hier sehen Sie die Werkmeisterstatue am Berner Münster, außen angebracht, im Volksmund, wie gesagt, als Herzog Berthold V. angesehen. Das ist etwas, was man immer wieder beobachten kann, eine solche Zuschreibung. Etwa um dieselbe Zeit, in der wir gerade sind, also um 1500, ließ der Abt von St. Peter, Peter Gremmelsbach, eine umfängliche Pergamenthandschrift anlegen mit dem Nekrolog und den Namen der Stifter des Klosters, angeführt von König Rudolf von Rheinfelden als Spitzenarm der gregorianischen Königsfamilie, wie Dieter Mertens formuliert hat, der diesen Kodex maßgeblich untersuchte und den mit Rudolf verwandten Zähringer Herzögen mit der Genealogia Aquita der Zähringer fußend auf Vorlagen des späten 13. Jahrhunderts. Das Stiftergedenken in St. Peter blühte damals in einer Zeit auf, als König Maximilians Hofhistoriograf und Genealoge Jakob Mennel, Absolvent der Freiburger Universität und seit 1496 hiesiger Stadtschreiber, die Zähringer als Nachfahren der im frühen Mittelalter verankerten und von daher stammenden Habsburger darstellte. Also gerade umgekehrt, als dies im 13. Jahrhundert gesehen wurde, wo die Habsburger sich als Nachfahren der Zähringer verstanden haben. Indem sich Maximilian in dieser genealogischen Zuordnung zu den Zähringern sah, konnten nun auch zähringische Gründungen wie St. Peter und die Stadt Freiburg ihre Erinnerung daran in einem größeren politischen Horizont platzieren. Und dies lässt sich für Freiburg im Breisgau an der Chronika von den Herzogen von Zähringen, Stifter der Stadt Freiburg im Breisgau, des aus Balingen stammenden Johannes Sattler zeigen, der Pfarrer in Weilheim war, also dem frühen Erinnerungsort der Zähringer im Neckargau, und Kaplan hier am Freiburger Münster. Den von Mitgliedern des Rats, insbesondere des Stadtschreibers und Münsterpflegers Ulrich Wirtner, vorgetragenen Wunsch einer chronikalischen Rückbesinnung der Stadt gestaltete Sattler in engem Kontakt mit dem Kloster St. Peter als Zähringer Chronik, ganz bezeichnend. Auch hier sehen wir die verschiedenen Ebenen der Zähringer Erinnerung verflochten. Eine grundlegende Neubewertung von Sattlers Chronik ist durch die im Entstehen begriffene Dissertation von Clemens Joos zu erwarten. Auch im weiteren 16. Jahrhundert können wir nun wieder in Bern konkrete Erinnerungsorte der Zähringer fassen. Im Zuge der Reformation wurde im Bild der Berner Münzen der Meister Münster und Stadtheilige Vincentius durch Herzog Berthold V. als Fundator angesprochen ersetzt. 1535 ließ die Stadt nahe dem Zeitglockenturm einen Brunnen errichten, 1757 Bertholdsbrunnstock genannt, während die Bezeichnung Zähringer Brunnen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammt. Auch hier haben wir wieder dieses Nebeneinander von Individual- und Kollektiverinnerung. Das ist der Zähringer Brunnen, Bertholdsbrunnstock in Bern. Und wundern Sie sich nicht, es ist tatsächlich ein Bär, der hier in Ritterrüstung mit Turnierhelm auf diesem Brunnen dargestellt ist. Der Bär, der in der Gründungsgeschichte Berns eine wichtige Rolle spielt und hier nun sozusagen mit dem Gründer auf ganz merkwürdige Weise in eins gesetzt wird. Auf dem Banner ist das in Bern gebräuchliche Löwenwappen der Zähringer zu sehen. Die Inschrift lautet Bercholdus Dux Zähringen, Bernam Liberam, das freie Bern, Kondidit, gründete 1191. Berthold V. als Garant der Reichsfreiheit Berns, die de facto von König Friedrich II. Verliehen wurde, wenngleich die überlieferte Urkunde, wie ich vorhin sagte, als Fälschung zu gelten hat. Auch im benachbarten Freiburg im Üchtland, 1157 von Herzog Berthold IV., dem Vater Bertholds V., gegründet und mit dem Namen unserer Stadt versehen, wurde nach Berner Vorbild Mitte des 16. Jahrhunderts Brunnen im öffentlichen Raum geschaffen, darunter die Brunnen der Tapferkeit und der Treue. Es ist beachtenswert, dass die beiden Brunnenfiguren auf diesen Brunnen der Bevölkerung der Stadt als Abbilder Bertholds IV. Gelten. Im Übrigen hat sich Freiburg im Üchtland nie so dezidiert wie Bern auf seinen Gründer bezogen. Hier in Freiburg im Üchtland erinnerte man sich eher an die Grafen von Kyburg, die 1218 das Zähringer Erbe übernahmen und an die Habsburger, die von 1277 bis 1452 das Sagen hatten. Der zähringische Donjon in Freiburg im Üechtland hieß im Volksmund, wieder haben wir ihn später, Österreicher Turm, also an die Habsburger anspielend. Davon werden wir sicher im Vortrag von Peter Niederhäuser in 14 Tagen Näheres hören. Für Freiburg im Breisgau, seit 1368 habsburgisch, blieben die Herzöge von Zähringen, wie wir am Beispiel der Chronik von Johannes Sattler sahen, weiterhin identitätsstiftender Referenzpunkt. So ließ sich der Rat der Stadt im Jahr 1597 von David Wolleweber, zeitweilig Schreiber in württembergischen Diensten zu Schorndorf, eine auf Sattler beruhende Chronik der Herzöge von Zähringen, aber auch der Grafen von Freiburg und Fürstenberg und der Herzöge von Teck überreichen. Und für das Rathaus wurde bereits 4 Jahre zuvor, also hier in Freiburg, nach Wollewebers Vorlage ein großformatiger Stammbaum der Herzöge von Zähringen, Stifter der hochloblichen Stadt Freiburg und der Grafen von Freiburg angefertigt, der sich heute im Augustinermuseum befindet. Machen wir nun einen zeitlichen Sprung und blicken in das 18. Jahrhundert. Hier bietet das Kloster St. Peter für unser Thema interessante Perspektiven. Wir konnten schon feststellen, wie die Zähringer im 13. Jahrhundert und um 1500 als verdienstvolle Stifter dieses Klosters memoriert wurden. Im alten Kapitelsaal des Klosters wurde noch circa 1716 ein bildlicher Stifterzyklus angebracht, der aus einer Nachzeichnung bekannt ist. In dem 1727 dann vollendeten barocken Neubau der Kirche fanden die Zähringer an mehreren Stellen ihren Platz mit dem in den Chor verlegten Familiengrabmal, das 1767 ein noch heute erhaltenes aufwendiges Monument an der Westwand des Chores erhielt. War dieses nur für die Mönche sichtbar, so zeigten sich die 1730-31 von Feuchtmayr geschaffenen Zähringer Figuren an den Pfeilern des Langhauses allen Kirchenbesuchern, auch den Habsburgern, wenn sie zu Besuch kamen, als im wahrsten Sinne des Wortes Stützen des Klosters. Diese Figuren im St. Peter kennen Sie natürlich alle. Ich will darauf und kann darauf jetzt nicht näher eingehen. Aus einzeln dargestellt ist Herzog Berthold I., also sozusagen der gemeinsame Stammvater der Zähringer und der Markgrafen von Baden. St. Peter, dem Hause Habsburg zugehörig, suchte nach der Mitte des 18. Jahrhunderts, als es kritisch wurde, Maria Theresia Pläne hegte, die dann später ihr Sohn Josef II. Ja umsetzte, die Klöster aufzulösen, die keinen Nutzen bringen, pflegte St. Peter nun auch die Verbindung zu den Markgrafen von Baden als Landesherrn der nächsten Umgebung, kann ja nicht schaden, und konnte sich dabei die Rückbesinnung der Markgrafen auf ihre Verwandtschaft mit den Zähringern zunutze machen. Im großen Saal des neuen Konventsgebäudes ließ das Kloster 14 Ölbilder mit Darstellung der Zähringer anbringen, darunter auch Markgraf Hermann, nun in Rüstung, nicht als Mönch, wie noch 1730 in der Feuchtmayr-Figur. Und im Zähringer Grabmal von 1767 im Chor ist von Hermann als Sator Marcionum Badensium, also als Zeuger der Markgrafen von Baden, die Rede. Appellatives Stiftergedenken gegenüber dem aktuellen Fürstenhaus hat Volkhard Huth das genannt. Hier sehen Sie zwei dieser Ölgemälde, die 1836 von den Großherzögen vom Kloster weggeholt wurden und in ihren eigenen Besitz übergegangen sind. Wir sehen Berthold II. Und seine Frau Agnes von Rheinfelden, die Tochter des Gegenkönigs Rudolf, wodurch dann auch die Zähringer an Besitzungen in Burgund gekommen sind. Wieder können wir beobachten, wie sich verschiedene Ebenen hier, die klösterliche und die dynastische, in der Erinnerung an die Zähringer berührten. Das Kloster versprach sich davon, die Unterstützung der Markgrafen Und diese mehrten im Rückbezug auf die Herzöge von Zähringen ihren eigenen Status mit Johann Daniel Schöpflin, dem großen Gelehrten aus Sulzburg, verschmolzen nun Zähringen und Baden zur Historia Zaringobadensis, wie Schöpflin sein großes Werk nach der Mitte des 18. Jahrhunderts nannte. Die Großherzöge aber brachten dies, wie wir sahen, ab 1806 in ihrem Titel als Herzöge von Zähringen konstant zum Ausdruck, und die ehrerbietige Stadt Freiburg ließ dies auf dem Denkmal der Zähringer, später Bertholdsbrunnen, festschreiben. Dieses Datum, 1806, mit dem wir an den Beginn des Vortrags anknüpfen, soll uns nun den Blick in das 19. Jahrhundert eröffnen. Blütezeit des Großherzogtums, aber auch Blütezeit literarischer Rückbesinnung ins Mittelalter und damit auch auf die Zähringer. Für das nun zähringisch verstandene Fürstenhaus entwickelte 1806 der badische Minister Sigismund Freier von Reitzenstein das Szenario der Angliederung der Schweiz an Baden mit der Bildung eines neuen helvetischen bzw. zähringischen Königreichs. Bekanntlich wurde nichts aus den hochfliegenden Ideen, die von den Zähringern als Erinnerungsort angestoßen waren. Anders als Württemberg und Bayern wurde Baden nur Großherzogtum von Napoleons Gnaden. Doch die Großherzöge pflegten die Zähringer Erinnerung über die Titulatur hinaus. Karl Friedrichs Sohn Karl stiftete 1812 den Orden vom Zähringer Löwen mit dem Bild der Zähringer Burg. Und 1877 ergänzte Großherzog Friedrich I. diesen durch den Orden Bertholds I. als besondere Stufe. Berthold I. war, wir erinnern uns, der gemeinsame Stammvater von Zähringern und Markgrafen. Und da nun dessen älterer Sohn Hermann Begründer der markgräflichen Linie wurde, war dies dann die ältere Linie gegenüber den Zähringern. Feingenaue historische Erinnerung, die nun den Markgrafen sogar noch einen, wenn auch nur minimalen Vorsprung vor den Zähringern verschaffte. Eduard Heig, der 1891 das große Werk der Geschichte der Herzöge von Zähringen geschrieben hat, setzte mit Blick auf das badische Haus diese Differenzierung an den Beginn seiner Darstellung. Die Zähringer auf der Bühne. Was hat das 19. Jahrhundert hierzu zu bieten? 1819 veröffentlichte der aus Freiburg stammende Josef Freiherr von Auffenberg in Karlsruhe das Libretto der Oper in zwei Akten Berthold der Zähringer. Thema ist die Fehde Herzog Konrads von Schwaben, eines Staufers, gegen den Zähringer Herzog Berthold V. von Zähringen, 1196, historisch verbürgt. Der Zähringer als Verteidiger der badischen Heimat gegen den staufischen württembergischen Angreifer. Zähringer Erinnerung mit aktuellem badisch-württembergischen Subtext. Der letzte Zähringer, der gegen den burgundischen Adel kämpfte und dem seine Söhne vergiftet wurden, darauf komme ich noch im Rahmen der Sagen zurück, diente auch sonst mehrfach als dramatische Steilvorlage. Ernst Heller schrieb 1884 in Wien ein Trauerspiel, der letzte Zähringer in fünf Aufzügen, während sich Maidi Koch 1921 in Freiburg mit einem Drama in einem Akt begnügte. Einmal wurde auch die Gründung Freiburgs, natürlich nicht so prickelnd, Gegenstand eines Schauspiels von Georg Bücking 1906. Es ist interessant zu sehen, welche literarische Blüten die Zähringer dann, wenn wir den Blick in die Schweiz richten, hervorbrachten. Der Luzerner Jesuit Franz Regis Krauer schrieb 1778 schon das Trauerspiel Berchtold, Herzog von Zähringen, der Erbauer der Stadt Bern. Thematisiert werden der Kindermord und das gespannte Verhältnis des Herzogs zum burgundischen Adel. Allgemein lässt sich sagen, dass es in der Schweiz ein Schwanken gibt zwischen dem Lob Bertholds als Erbauer freier Städte und der Kritik am ränkeschmiedenden burgundischen Adel. Kein Wunder in der eidgenössischen Schweiz. Aber es finden sich auch Spuren vaterländischen Hasses auf die schwäbischen Fremdherrscher von Zähringen in Burgund. Wobei dieses natürlich unterschwellig mit Helvetien gleichgesetzt wird. Die gerade angesprochene Bühnenthematik soll nun zum Schluss den Blick auf die Zähringer in der Welt der historischen Sage lenken. Dabei ist es bezeichnend für unsere Fragestellung der einzelne Zähringer, der impulsgebend wirkte. Bei Johannes Sattler findet sich die Köhler-Sage. Ein Köhler im Gebirge fand bei seiner Arbeit Silber im Erdboden und half mit seinem Reichtum einem aus seinem Reich vertriebenen, in den Kaiserstuhl geflohenen König mit diesem Silber aus. Dafür erhielt er des Königs Tochter und wurde zum Herzog des Landes erhoben. Er baute Freiburg und andere Städte und Schlösser, wurde aber in seiner Macht zum Tyrannen. Voller Hybris gebot er doch seinem Koch, einen Knaben zu braten, da er Menschenfleisch kosten wollte. Aus Reue über seine Untat ließ er zwei Klöster, gleich zwei, erbauen, St. Trudpert und St. Peter. Der Köhler als Ahnherr eines Adelsgeschlechts ist auch sonst ein Sagenmotiv. Aber hier bildete nun der Silberreichtum des Schwarzwalds, dessen sich die Zähringer, insbesondere der letzte, bedienten, den Hintergrund. Der Tyrann, der für seine Freveltat und seine die friedlichen Klöster schädigende Habsucht in der Hölle schmort, dieses Bild von Berthold dem V. von Dieter Geunig farbig gezeichnet, vermittelte bereits der Zisterzienser Cäsarius von Heisterbach in den 20er Jahren des 13. Jahrhunderts. Es war im Zisterzienserkloster Tennenbach, dem der letzte Zähringer arg zugesetzt hatte. Er ließ Steine von Tennenbach abreißen und nach Freiburg zum Bau eigener Projekte bringen, modelliert worden. Die zur Versteinerung des Herzens führende Habsucht ist Gegenstand des Sagengedichts des 1809 in Freiburg geborenen August Schnetzler, das dann Heinrich Schreiber mit anderen Zähringer-Sagen 1867 im Druck herausgebracht hat. In Bern hatte die Sage von der Vergiftung zweier Söhne Bertholds des V. in Solothurn, angeblich im Zusammenwirken von dessen Gattin, die aus Burgund stammte, und des burgundischen Adels Tradition. Und sie ist Gegenstand der Berner Geschichtsschreibung des 15. Jahrhunderts. Hier sehen Sie nun noch einmal aus der Chronik des Diebold Schilling die Darstellung des Mords an den Söhnen Bertholds des V., also der Giftbecher, den der Herr da in der Hand hält, und die beiden Knaben, die nun am Boden liegen. In Bern wusste man, dass Berthold der V. die Stadt aufgefordert hat, also ich setze mal wusste in Anführungszeichen, diese Tat zu rächen und die Zähringer Mörder, sprich den burgundischen Adel, zu verfolgen, rechtfertigende Spiegelung des herrschaftlichen Ausgriffs der Stadt Bern gegenüber dem umliegenden Adel. Mit dieser spannenden Variante der Instrumentalisierung von Zähringer Erinnerung möchte ich den Durchgang durch die Jahrhunderte beschließen, nicht ohne noch auf den aktuellen Verbund der 12 Zähringer Städte zu verweisen. Das regelmäßige Treffen der 12 Zähringer Städte ist ein Produkt der Nachkriegszeit, als südbadisch-schweizerische Kontakte im Zeichen der Zähringer gepflegt wurden. 1953 lud Bern Freiburg Zähringen zur 600-Jahr-Feier des Beitritts der Stadt zur Eidgenossenschaft ein. 1957 fand anlässlich der 800-Jahr-Feier in Freiburg im Üechtland auf Anregung des Lokalvereins Freiburg-Zähringen ein erstes Treffen der Zähringer Städte statt. 1964 gab es in Thun wiederum jubiläumsbedingt eine Ausstellung zu den Zähringer Städten. Und diese trafen sich dann wieder in unserem Freiburg 1970 zum 850. Jubiläum. Gewiss werden sich Vertreter der anderen Zähringer Städte nun auch zu unserem nächsten Jubiläum 1220 hier einfinden. Zu beachten ist aber bei all dem, dass jenseits dieser anlassbedingten Aktivitäten seit dem Jahr 2009, und zwar auf Initiative des Freiburger Oberbürgermeisters Salomon, die Kommunikation und Interaktion zwischen den Zähringer Städten institutionalisiert wurde, mit einem jährlichen Treffen, mal in Deutschland, mal in der Schweiz, und mit einer Geschäftsstelle hier in Freiburg und mit Ansprechpartnern in den anderen Städten. Die Zähringer als Erinnerungsort haben hier eine besondere Verankerung. Es hat sich, um zusammenzufassen, gezeigt, dass die vor rund 8 Jahrhunderten ausgestorbenen Zähringer in vielen Bereichen Anstöße zur Erinnerung gegeben haben und noch geben, sowohl hier am Oberrhein als auch in der heutigen Westschweiz, wo sie nicht minder gewirkt haben als hierzulande. Auf dynastischer Ebene beobachteten wir dies bei den Grafen von Freiburg und den Habsburgern, die ihre Verwandtschaft mit den Zähringern dann um 1500 gewissermaßen um 180 Grad gedreht haben. Die Markgrafen von Baden entdeckten sich als Zähringer. Erinnerung lässt sich manipulieren, sie lässt sich zu bestimmten Zeiten gezielt einsetzen, wie dies für das Kloster St. Peter im 18. Jahrhundert in einer gewissen Krisenzeit des Klosters galt. Und auch gilt dies für Reitzenstein und seine badischen Pläne. Diese Erinnerung konnte identitätsstiftend sein für ein städtisches Kollektiv. Und das war an mehreren Zähringer Städten durch die Zeiten zu beobachten, vor allem wenn es um die Erinnerung an die Gründer einer Stadt ging. Bei Freiburg im Breisgau gab es da ein mitunter irritierendes Nebeneinander des amtierenden Herzogs Berthold III. Und des wahren Gründers Konrad, worum sich aber der die Zähringerzeit aufrufende Name Bertholdsbrunnen nicht schert. Im 19. Jahrhundert ließ sich das Gegenüber von Baden und Württemberg literarisch in der Konfrontation eines Herzogs von Zähringen und Herzogs von Schwaben spiegeln. Und wenn der Bahnhof in Freiburg 1845 mit einer Zugfahrt von Karlsruhe nach Freiburg mit der Lokomotive Zähringen von den großherzoglich-badischen Staatsbahnen eröffnet wurde, zu ihrer Zeit notabene der stärksten Personenzugmaschine in deutschen Landen, so diente diese Zähringer Erinnerung gewiss dazu, das Band zwischen den Freiburgern und ihrem Landesherrn affektiv zu festigen. Vielen Dank. Thank you.